Um Leben und Tod.
Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen des Todes.
Mit mir Johannes.
Und ich bin Luis.
Wir erzählen euch heute eine Geschichte, die sich in Bayern zugetragen hat. In unserem wunderschönen Bayern hier. Aber es ist eine echt krasse Geschichte. Da haben viele Leute ihr Leben gelassen. Und zwar wurden im März 1922, schon lange her, in Oberbayern 6 Leute ermordet. Also, stellt euch vor, es ist kalt in diesem März. Liegt noch Schnee überall auf den Wäldern und auf den Feldern. Und mitten im Wald steht ein Hof, ich will jetzt nicht sagen ein verlassener Hof, aber es ist ein Hof, der da alleine steht und bis zur nächsten Straße sind es mehrere hundert Meter, also 500 um genau zu sein. Und auf diesem Hof lebt eine Familie, Vater, Mutter und die Tochter, die hat auch schon Kinder, da werden wir später noch ein bisschen drauf eingehen. Auf jeden Fall wird in dieser Nacht etwas geschehen, was ganz Bayern nie vergessen wird.
Das ist tatsächlich so, weil 6 Menschen werden brutal erschlagen und es ist so, dass bis heute keiner weiß, wer der Mörder eigentlich war. Also das ist irgendwie nicht so ganz hundertprozentig bis ins letzte Detail aufgeklärt. Das ist ein Fall voll unheimlicher Vorzeichen, ziemlich vieler grausiger Details und Fragen, die einfach seit über 100 Jahren unbeantwortet sind. Und das finde ich schon krass, wenn man sich das mal so vorstellt, weil ich frage mich, ob da so inzwischen wird da wahrscheinlich, interessiert es gefühlt gar keinen mehr so ungefähr halt, ne?
Ja, das stimmt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite zieht sich das aber bis heute in die Gegenwart rein. Da werden wir später noch drauf zu sprechen kommen. Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, es bleibt auf jeden Fall wie immer spannend. Wir erzählen euch heute die Geschichte vom Sechsfachmordes von Hinterkaifeck. Bleibt dran an der Stelle und kleine Werbung in eigener Sache. Abonniert unseren Podcast auf sämtlichen Plattformen, wo ihr ihn hört. Empfehlt uns gerne weiter.
Und bewerten, ganz wichtig.
Das hilft uns immer sehr.
Das hilft uns sehr. Ich finde, der Name, der klingt schon so nach hinterwäldlerisch, würde man
sagen. So Hinterkaifeck?
Ja, genau.
Wie so bayerisch.
Ja, das klingt so nicht am Arsch der Welt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Halt einfach, ja. Oder ihr wisst, was ich meine. Sehr weit draußen, abgeschieden, jetzt nicht gerade so Großstadtfeeling. Das ist ein Hof, den niemand so zufällig erreicht, sage ich jetzt mal. Lange Rede, kurzer Sinn, wer da hinkommt, der will auch dahin.
Der will da auch.
Also hin, da kannst du nicht mal irgendwie zufällig drüber stolpern, sage ich jetzt mal, weil es halt wirklich abgelegen ist. Und das liegt zwischen Gröbern, Weidhofen und Schrobenhausen.
Das ist ja gleich bei Ingolstadt hier.
So ungefähr, ja. Die Leute, die werden es vielleicht kennen, wenn ihr mal nach Italien in Urlaub fahrt, an Ingolstadt vorbei, je nachdem von wo aus ihr nach Italien fahrt.
Ja, genau.
Wenn ihr aus Frankreich fahrt, dann seht ihr es nicht.
Aber apropos Schrobenhausen, kennst du diese Kartoffelfabrik dort?
Nee, aber ich kenne jemanden, der da wohnt.
In Schrobenhausen?
Nee, ja.
Ah, okay.
Kann ich jetzt hier nicht weiter ausführen, aber kennst du den Namen in Schrobenhausen nicht?
Doch, ja. Ja, ich
weiß schon,
ja.
Woher, oder?
Ja, okay. Genau. Auf jeden Fall, also frag da mal nach, Südstärke GmbH. Das ist eine Riesenfirma und die machen halt aus unseren bayerischen Kartoffeln, machen die Stärke, die dann irgendwie weiterverarbeitet.
Ah, okay. Auf jeden Fall sind es von dort 70 Kilometer bis München und 30 Kilometer bis ins Ingolstadt Village, wo vielleicht der ein oder andere schon mal einkaufen war.
Fährst du da mit jetzt am Wochenende? Weil deine Schwester, die Pauline, ja, die fährt da, glaube ich, hin.
Echt?
Ja, hat sie gesagt.
Ja. Nee, mit der gehe ich nicht einkaufen. Ich habe Bereitschaft auszudem.
Ah, okay.
Ich gehe wieder also, schön klettern.
Luis kann nicht mit shoppen gehen, weil er Bereitschaft hat.
Ja, auf jeden Fall gibt es da auch viele tolle Badeseen. Es ist auf jeden Fall schön ländlich da.
Und also wir schauen uns mal die Geschichte näher an. Wir schauen uns die Familie an, um wie es geht. Das ist Familie Gruber. Es geht um den Vater Andreas Gruber. Er war damals 63 Jahre alt und seine Frau Cecilia, die war 72 Jahre alt. Ich glaube, den Namen gibt es heutzutage gar nicht mehr, oder?
Cecilia.
Stimmt, auch ein typisch bayerischer Name.
Was? Ja. Cecilia?
Ja.
Glaubst du?
Ja, oder so Josef Hirsel,
ja, okay.
Und so. Das ist ja
genau. Jojo.
Auf jeden Fall seine Tochter, also die Tochter des Ehepaars, die heißt Victoria. Er ist Gabriel, weil die war verheiratet, ist allerdings Witwe. Und ist 35 Jahre alt.
Krass, ich finde irgendwie mit 35, der Begriff Witwe ist für mich
das
so...
Das passt.
Das ist irgendwie für mich so alt, weißt du? Ich weiß nicht, Witwe, da da stellt vielleicht ihr auch, da stelle ich mir so manchmal so ein bisschen so eine ältere Dame vor, die dann halt ihren Mann irgendwie verliert, ne?
In schwarz gekleidet.
Ja, halt irgendwie so älter.
Ja, ich weiß,
aber
was du meinst.
Witwe ist ja eigentlich dann nur ein Begriff für den Familienstand, sage ich jetzt mal.
Ja, richtig, ja.
Aber ja,
also okay. ist so, ja.
Ja, ja.
Ist
ja.
Es, ja.
Ja, trotzdem. Ja.
Genau. Und die hat zwei Kinder. Einmal die kleine Cecilia, die heißt auch Cecilia, also wie ihre Oma sozusagen, die ist 7 Jahre alt, und den kleinen Josef, der ist 2. Fast ein Baby oder ein bisschen älter, Kleinkind, sagen wir mal, ja. Und am 31. März 1922 damals kommt noch eine Magd mit dazu, die neue Magd ist das, die da helfen und unterstützen soll. Die heißt Maria Baumgartner und ist zu dem Zeitpunkt 44 Jahre alt. Also, jetzt habt ihr mal ein bisschen ein Bild von dieser Familie. Und die Familie Gruber, also Andreas und Cecilia, die waren Landwirte von Beruf. Wie wir ja ursprünglich eigentlich auch.
Ja, ne? Deswegen, vielleicht fragt ihr euch, warum wir Bauer heißen. Oder manche fragen sich, warum ja das Unternehmen Bestattung in Burger heißt und wir aber ja, Bauer.
Kann man eigentlich ganz leicht erklären.
Ja.
Also Bauer heißen wir, weil mein Opa und auch Uropa väterlicherseits schon immer Landwirt war.
Ja.
Also wir kommen quasi aus einer Landwirtschaft. Und mein Opa mütterlicherseits heißt Burger. Er hat den Schreinerbetrieb und Bestattungsunternehmen.
Vielleicht kennt jemand von euch Rosa Kuh schon mal gehört. Das sind ja, was heißt wir? Das ist ja hier Verwandtschaft von uns.
Verwandtschaft, ja. Ne? Also mein Cousin, der betreibt die Molkerei Rosa Kuh. Ja. Vielleicht kennt ihr das.
Die heißen auch alle noch Bauer und daher kommt es.
Genau. Ja. Also, wie schon vorhin gesagt, die leben auf diesem Einödhof. Und der Hof, das war ein Selbstversorgerhof. Das heißt, die haben alles selber angebaut und nicht nur verkauft, sondern eben sich selbst damit auch versorgt. Ne? Und der Hof selber, das war so ein klassischer Dreiseithof, wie es damals in Bayern oder halt auch sonst wo üblich war, bestehend aus einem Wohnhaus, einer Stallung und auch einer Scheune, also wo Heu oder sonst was gelagert wurde. Und diese Familie, wie gesagt, die hat den Hof nicht nur besessen, also im Besitz gehabt, sondern die haben den auch tatsächlich richtig bewirtschaftet und mühevoll am Leben gehalten. Und man muss kurz überlegen, das war eben 1922, ich glaube, da war das Leben
von der Technik. Ja, das ist noch eine andere Zeit einfach.
Genau,
ne?
Und maschinell noch nicht so ausgereift wie bei uns heute. Also es war noch richtig harte körperliche Arbeit und vor allem die Winter waren da auch noch wesentlich kälter und anstrengender. Und ihr müsst bedenken, wir befinden uns ja gerade im März 1922. Also da war es eben auch noch kalt. Und ja, die haben Viehzucht betrieben, hatten Felder und waren es einfach gewohnt, ja, bis spät in die Nacht auch jeden Tag zu arbeiten, um sich da um alles zu kümmern. Dieser Ort oder diese Ortschaft hinter Kaifek, das war aber auch ein Ort, an dem man einfach ganz alleine war, wie schon gesagt.
Ja, haben wir ja vorhin schon gemeint. Ja.
Genau, mitten im Wald, ja. Und es war weit weg von dem Dorf, also man konnte nicht einfach mal loslegen und Hilfe holen, wenn irgendwie was war oder wenn sich jemand verletzt hatte. Und es war eben auch nah genug am Wald, dass man nicht sehen konnte, wenn sich da jemand herangeschlichen hätte. Und genau das ist dann im Endeffekt auch irgendwann mal passiert. Mhm. Aber da kommen wir dann noch zu.
Ja, was ich krass finde, also die waren relativ unbeliebt, auch wegen einer ganz heftigen Sache. Der Andreas Gruber, der hatte einfach ein Verhältnis mit seiner Tochter.
Krass.
Das ist doch irgendwie krass, oder?
Ja.
Ich weiß nicht, sowas, keine Ahnung, das finde ich irgendwie richtig strange, sowas. Also kann ich schon verstehen, dass man dann irgendwie unbeliebt ist, so.
Mhm.
Und der Nachbar hatte irgendwie auch eine Beziehung mit ihr.
Ja, das war schon nicht ganz
also irgendwie alles. Also irgendwie so ein Dreiecksding. Also da wurde viel geredet. Und die waren relativ unbeliebt, sage ich jetzt mal.
Der Nachbar hieß ja Schlittenbauer. Schlittenbauer war damals so ein üblicher Name für Leute, wen wundert's, die einfach Schlitten gebaut haben, weil damals wurde gerade auch im Winter viel transportiert, Holz transportiert aus dem Wald, eben mit Schlitten, wo Pferde vorne dran gespannt waren. Und dann gab es viele Familien, die diese Schlitten gebaut haben. So eben auch dieser Nachbar. Und nochmal kurz zu dem Verhältnis zwischen Vater und Tochter. Das war tatsächlich auch aktenkundig.
Ah, okay.
Ja, damals hieß es ein bisschen anders als heute. Also es hieß Blutschande, so wurde das genannt. Auch ein krasses Wort irgendwie, ne?
Ja.
Hat jemand Blutschande betrieben.
Ja.
Und der Vater, der war 1915 auch für ein Jahr im Gefängnis dafür.
Mhm, okay.
Schon auch krass, ne? Also wenn du da ein Jahr ins Gefängnis musst.
Ja.
das Krasse an der Nummer ist aber auch noch, die Tochter, die war auch einen Monat im Gefängnis deswegen.
Echt?
Ja, weil damals war das,
aber
dass das Zustimmen, also wenn man da mitgemacht hat, in Anführungszeichen, das war auch strafbar. Ja. Hm. Jetzt wurde natürlich diskutiert und auch in der Befragung damals festgestellt, ja, war das denn einvernehmlich oder nicht? Also scheinbar nicht, aber dann vielleicht doch. Also das weiß man nicht, ist jetzt auch Gemutmaße, muss ich an der Stelle sagen. Aber auf jeden Fall waren beide im Gefängnis gesessen, der Vater ein Jahr und die Tochter eben einen Monat, was ziemlich krass ist. Und als sie dann entlassen wurden oder auch der Vater entlassen wurde, ging das Verhältnis, so die Dorfbewohner, auch weiter.
Okay, krass.
Also irgendwie, ja, ich weiß nicht, irgendwie ist es ein bisschen schräg.
Krass. Ja, check ich nicht irgendwie.
Ja. So, auf jeden Fall. Es geht weiter in dieser krassen und spannenden Geschichte auch. Und zwar in einer Woche hat es dann begonnen, dass so die ersten Vorzeichen kamen.
Okay.
Mhm. Und zwar hat Andreas, also der Vater, hat Fußspuren im Wald, im umliegenden Wald gesehen, im Schnee. War ja eben Winter. Mhm. Und die Fußspuren, das Krasse war, die sind direkt zum Hof gegangen und nicht wieder zurück. Also die Familie, okay, ihr müsst euch vorstellen, die haben alle auf diesem Hof gelebt. Es kam da auch keiner, weil die waren unbeliebt. Und an einem Tag sieht er Spuren, die zum Hof hinführen und denkt sich dann schon so, okay, krass, wer kam denn jetzt da? Wir haben niemand gesehen. Also es ist kein Gast bei uns. Ne? Also es waren so erste Vorboten.
Das ist wie in so einem
Horrorfilm.
Ja, oder in so einem Buch.
Ja.
Ich lese ja immer die Bücher, so Thriller ganz gerne. Und da ist das auch immer so, dann, weißt du, geht es ganz entspannt los und dann auf einmal fängt es irgendwie dann so an. Mhm. Das ging dann weiter mit Schritten auf dem Dachboden. Also er hat dann Schritte gehört. Und auf einmal kam eine Zeitung, also wurde geliefert, die aber niemand gekauft hat. Und dann ist noch ein Schlüsselbund verschwunden. Also alles irgendwie so ein bisschen
mysteriös.
Ja, mysteriös. Und das, wie gesagt, alles halt in den Tagen vor dieser Tat.
Genau. Und also diese Infos hat er dann auch weitergegeben, sonst wüsste man es ja nicht. Das hat er dann eben den Nachbarn auch erzählt. Und hat trotzdem niemand die Polizei gerufen. Gut, jetzt weiß man auch nicht, ne? Wie schon gesagt, die waren sehr unbeliebt oder nicht gerade beliebt. Kann auch sein, dass das halt abgetan wurde, ne?
Ja.
Also, dass die Nachbarn gesagt haben, so, ja, der schon wieder mit seinen Geschichten irgendwie, ne? Ach so. Der ist eh schräg.
Du meinst, weil die eh schon so...
War ja im Knast gesessen,
ja, ne? Ja.
Und der mit seiner Tochter. Also, ich weiß nicht, muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich da so reagieren würde, ja? Stell dir vor, jetzt kommt jemand aus unserer Nachbarschaft, wo man jetzt wüsste, das ist eh ein schräger Vogel irgendwie und erzählt dir solche Geschichten, ne? Wir haben ja... Ja, ich hatte letztens so eine Begebenheit mit einer Frau, die mich da ein bisschen blöd angesprochen hat, wo ich auch gedacht habe, so, alter Schwede, was ist hier los?
Ja, ja.
Na, die würde dann kommen und erzählt solche Geschichten. Ich weiß es nicht.
Ja, keine Ahnung. Ich glaube, man glaubt es in meinem ersten Moment nicht und dann oft, wenn es zu spät ist, dann, oh.
Genau, dann war es zu spät. Ne? So. Auf jeden Fall, es hat auch niemand diesen Hof verlassen. Also die hatten zwar Angst, so stelle ich mir das auch vor, ja, irgendwie seltsame Begebenheiten, aber niemand hat auch was unternommen und die haben den Hof auch nicht verlassen.
Mhm. Es war dann so eine gespenstische Stimmung irgendwie über den Hof, wie als würde so ein Schatten darüber gelegt einfach, den halt irgendwie alle wahrnehmen, aber es hat, wie gesagt, halt keiner irgendwie was unternommen. Und dann... in der Mordnacht, das war dann der 31. März 22, also 1922, man muss ja schon aufpassen, 1922, genau, vor drei Jahren, nein. Es war dunkel draußen und Victoria war am Abend noch in der Kirche. Das könnte die Kirche Maria Reinigung gewesen sein, ungefähr 2,5 Kilometer entfernt. Also das hat man logischerweise alles damals zu Fuß zurückgelegt. Und... Ja, da war die noch unterwegs dann.
Die hat nämlich im Kirchenchor gesungen und das war kurz vor dem Palmsonntag und die hatten freitags immer Chorprobe.
Mhm.
Ja. Also es wurde dann auch in den polizeilichen Befragungen wurde das aufgenommen und das war quasi, damit konnte auch terminiert werden, wann die zuletzt lebend gesehen wurde. Das ist ja auch wichtig in so einer Mordermittlung oder zur Feststellung des Todeszeitpunkts. Das hat damals echt eine Rolle auch gespielt. Ja, und dann geht's weiter. Man muss jetzt so ein bisschen mutmaßen. Vielleicht hat der Vater ein Geräusch gehört oder ein Tier gesehen oder gehört, wie auch immer. Oder vielleicht war es auch vom Mörder einfach was vorgetäuscht, ein Vorwand in der Scheune auf diesem Hof. Er hat auf jeden Fall was gehört oder gedacht, gesehen zu haben. Und Andreas geht also als erstes in diese Scheune. Und in dieser Scheune, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so eine alte Bauernscheune gesehen habt. Ja, da gibt's ja meistens so einen Heuboden oben und unten stehen dann eher so Maschinen irgendwie und Gerätschaften. Also er öffnet dieses Scheunentor und geht in diese Scheune. Ja, und dort hat der Mörder auf ihn schon gewartet und zugeschlagen.
Ja.
Mit was er zugeschlagen hat, also was die Mordwaffe war, das bleibt tatsächlich lange Zeit ein Rätsel. Also diese Frage bleibt offen. Wir kommen da später noch zu. Aber wie gesagt, also er fällt dem Mörder als erstes zum Opfer.
Mhm. Dann ist die Cecilia ist hinterhergegangen und dann auch noch die Victoria. Und das Krasse ist, die ganz kleine Cecilia, die hat dann, also logischerweise, wenn da jemand auf dich wartet, der einen umbringen will, dann kämpft man natürlich dagegen an, sage ich jetzt mal. Und da wurde dann auch im Nachhinein rausgefunden, dass die sich wohl in diesem Kampf oder in dieser Todesangst selber die Haare rausgerissen hat.
Ja, das wurde dann in der Obduktion auch noch festgestellt.
Ja, ist schon krass, was man da dann alles irgendwie noch rausfinden kann.
Ja, vor allem, wenn du deine Eltern oder auch Großeltern ermordet siehst oder wenn du siehst, wie die ermordet werden. Also, ich stelle mir das schlimm vor, ja.
Ja, das ist krass. Also dann heftig zu sehen, was da so für Mechanismen dann irgendwie greifen oder einsetzen oder was man dann macht irgendwie, ne?
Ja.
Ja.
Im Haus selber war dann eben noch diese neue Magd, die Maria Baumgartner. Und die wurde in ihrer Kammer erschlagen. Und zuletzt der kleine Josef, der wie gesagt 2 Jahre alt war, der wurde auch ermordet.
Ja.
Und der ist in seiner Wiege ermordet worden, also im Schlaf.
Das ist krass. Das ist geisteskrank. Da denke ich mir, wer macht denn sowas?
Ja.
Vor allem, und also warum?
Ja.
Das waren jetzt dann einfach 6 Tote innerhalb von wenigen Minuten. Da muss man schon auch, glaube ich, ein Psychopath sein.
Absolut.
Wenn man da so.
Ja. Und also, gut, dass du sagst, dieses Wort Psychopath, also diese Umstände haben dann wirklich auch im Nachhinein das ganze Dorf schwerst erschüttert. Da kommen wir noch ein bisschen zu. Das wirkt nämlich tatsächlich bis heute. Also, das ist krass. Also, wie auch immer, das Mysteriöse auch noch an der Sache, an dem Fall ist, dass der Mörder nicht sofort, wie man es vielleicht denken würde, den Hof verlässt oder den Tatort verlässt, sondern er füttert noch die Tiere und bewirtschaftet quasi diesen Hof.
Okay.
Was wirklich auch als Zeichen damals gewertet wurde, der wusste ja auch, wo was war. Ich meine, weiß nicht, könntest du jetzt einfach da die Kühe melken oder
einen
Hof bewirtschaften?
Ja, genau. Nee, ja, krass, aber das hört man doch auch manchmal, dass dann so Mörder wieder zurückkehren.
Ja.
Weißt du, so zu diesen Tatorten.
Ja, oder war vielleicht ein Anzeichen auch dafür, dass er sich auf dem Hof sehr gut ausgekannt hat?
Ja.
Ja, dass er wusste, wo was ist?
Ja, das ist krass. Er hat dann noch die Kühe gemolken, hat das Essen noch gegessen, vielleicht sogar im Haus geschlafen. Das ist schon krass. Ich weiß nicht, also wie kann der dann da noch so ruhig rumlaufen?
Ja, weiß nicht, wenn er wirklich einen psychischen Schaden hat. Vielleicht. Ja,
gut, dann wahrscheinlich ist ihm das auch noch egal, so ungefähr. Ja, heftig.
Oder man macht es aus einem schlechten Gewissen raus, dass man dann merkt, was man jetzt wobei, klingt auch schon wieder blöd, man ermordet 6 Menschen und würde danach dann merken, was man angerichtet hat, um dann noch die Kühe zu versorgen. Also das passt irgendwie nicht zusammen, zumindest in meiner laienhaften Vorstellung.
Nee, das ist irgendwie heftig. Das check ich auch nicht.
Ja, also wie gesagt, niemand weiß genau, wie lange er geblieben ist. Stunden, vielleicht Tage, auf jeden Fall die Kühe waren versorgt und das ist den Ermittlern dann eben auch aufgefallen. Also, dass da echt eine Zeit vergangen ist, ja. Und bis dahin hat es niemand entdeckt.
Ja, klar.
Weil wie gesagt, die haben jetzt nicht so wirklich viel Gäste empfangen.
Nee, die Nachbarn haben es dann gemerkt am 4. April, dass es da einfach so still ist. Also, ist wahrscheinlich relativ still da, aber halt noch stiller, sage ich jetzt mal. Also, kein Rauch aus dem Schornstein, niemand zu sehen. Gut, logisch, ne? Wenn die ganze Familie halt auf einen Schlag weg ist, sage ich jetzt mal, dann sieht man da auch nichts mehr. Und so ist es dann langsam aufgefallen, dass da irgendwas wahrscheinlich nicht stimmt.
Ja, genau. Also die haben da langsam Verdacht geschöpft. Und der besagte Nachbar, dieser Lorenz Schlittenbauer, mit dem die Tochter ja scheinbar auch ein Techtelmechtel hatte, der ging dann mit 2 Männern einfach mal nachsehen, hat sich ein Herz gegriffen, genommen, Mut genommen und hat den ganzen Hof durchsucht, ist als erstes mal in die Scheune gegangen und hat dann da zwei Heuhaufen gefunden.
Ja, was man so in der Scheune halt findet, ne?
Ja, genau. Vielleicht denkt man sich da erstmal nichts drüber, darüber, aber auf jeden Fall unter diesem Heuhaufen lagen dann die Leichen übereinander gebettet oder halt gestapelt sozusagen und das Heu lag auf denen drauf.
Aber da denke ich mir auch, wie kommt man dann da drauf, unter dem Heuhaufen nachzugucken? Gut, wahrscheinlich wird man es gerochen haben.
Natürlich, klar.
Boah, wobei, so, also ja, wird man, aber...
War kalt, ne?
Ja, eben. März, April, Scheune, safe, nicht isoliert.
Ja. Ich habe nachgeguckt, wie viel Grad und wie das Wetter so war, wie viel Grad es hatte zu der Jahreszeit damals. Also, wie gesagt, waren kalte Winter, jetzt nicht mörderkalt, aber mörderkalt im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja,
aber
ja.
Es hatte auf jeden Fall Minusgrade.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Also, wenn du dann einfach in dieser Scheune unter dem Heuhaufen dann da so viele tote Körper eben versteckst und der kommt dann und geht in diese Scheune. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich da auf die Idee kommen würde, als erstes unter diesem Heuhaufen mal nachzugucken, was da ist. Aber klar, man wird es dann wohl oder übel doch gerochen haben, wenn du dann in diese Scheune gehst, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber es muss auch ein krasser Moment sein, wenn du dann unter diesen Heuhaufen guckst, das Heu wegmachst und siehst dann da so nicht einen, nicht zwei, nicht drei, sondern noch viel mehr. Sechs Verstorbene, also einfach irgendwie...
Absolut, ja. Naja, sechs waren es dort nicht in der Scheune, weil die anderen waren ja im Wohnhaus. Aber an der Stelle ganz kurz der Hinweis, schaut mal rüber auf Instagram, da haben wir ein paar Fotos für euch zusammengestellt. Mhm. Kurze Info auch, wir haben die Fotos von AI machen lassen, einfach weil es da keine Fotos gibt aus der Zeit, logischerweise.
Aber so kann man sich's vorstellen.
Ich habe bei der Recherche haben wir wirklich mal ChatGPT auch gefüttert und gesagt so, hey, das ist die Story und erstell uns mal ein Bild, wie dieser Hof ausgesehen haben könnte oder auch mal eine Skizze von dem Leichenfundort sozusagen, dieser Stodel, sage ich mal, oder diese Scheune, wo die Leichen lagen. Also wenn es euch interessiert, schaut rüber. Es sind keine echten Fotos, da der Hinweis ganz klar, aber vielleicht wird eure Gedankenwelt da trotzdem angeregt oder man hat vielleicht auch noch die ein oder andere Idee.
Ja, die Polizei kam dann natürlich, wobei ich mich auch frage, wie das dann so damals gewesen ist mit Ermittlungen, ob das schon alles so technisch war. Also logischerweise nicht. Also ich glaube, die Mittel, die man da heutzutage hat, die sind halt viel, viel besser. Weil
das würde anders laufen.
Ich wollte es gerade sagen, ich glaube, es gibt viel mehr Fälle von früher, die halt nicht aufgeklärt wurden, weil es halt einfach noch nicht so die Möglichkeiten gibt oder
definitiv.
Gab. Ja, deswegen. Aber die Spuren wurden dann einfach dadurch, dass da so viele waren, dann zerstört.
Die haben da alles zusammen getrampelt, schätze ich mal. Oder halt, ja.
Ja,
das heißt, ach krass, aber wenn das zu heutigen Standards gelaufen wäre, dann hätte der Mord sehr wahrscheinlich aufgeklärt werden können, auch mit DNA-Proben und so weiter, ne?
Ja, also was da, ja krass, wenn das so alles zerstört wurde.
Es wurden auf jeden Fall daraufhin über 100 oder an die 100 Verdächtige vernommen sozusagen.
Ja. 100 Stück.
Ganz vorneweg der Schlittenbauer, der Lorenz, also der Nachbar, ne?
Mhm.
Aber auch Bauern aus Gröbern, also aus der Ortschaft nebenan oder aus Weidhofen, aus der Umgebung, sagen wir mal, wurden Bauern vernommen. Verwandte von der Familie Gruber wurden befragt. Ja. Auch ehemalige Mägde und Knechte. Weil da ist ja auch nicht alles immer reibungslos gelaufen. Ne? Hätte ja auch irgendwie ein Knecht oder eine Magd sein können, die da immer schuften und buckeln musste.
Und ja, dann will sie den eins auswischen. So
hatte irgendwie da noch Hassgefühle und wollte die Familie auslöschen oder was auch immer.
Ja.
Ne? Es wurden sogar Landstreicher befragt.
Landstreicher, ja? Ist ein Wort.
Das gab's halt damals so, ne?
Was bist du vom Beruf? Landstreicher.
Ja, gab's damals.
Ja, nee, klar.
Die sind durch die Landen gestrichen und haben halt einfach so die Leute beklaut. Und da wurde auch vermutet, hätte auch ein Dieb oder ein Landstreicher eben sein können.
Ja, klar. Aber der auffälligste, ihr hättet's euch schon denken können, war der Kollege Schlittenbauer, weil der ja, wie gesagt, auch ein Verhältnis hatte eben mit Viktoria. War vielleicht der Vater von Josef, wie gesagt, und kannte den Hof. Also er kannte sich da aus, wie als wäre er irgendwie dort daheim gewesen. Und da sowas liegt dann natürlich schon eher nahe, wenn man sich da auskennt, sage ich jetzt mal. Ne?
Du hast jetzt gerade gesagt, so war vielleicht der Vater von dem kleinen Josef. War übrigens auch so eine Diskussion oder strittig. Wer ist denn jetzt der Vater von dem Kleinen?
Das ist auch krass.
Also quasi
muss man erstmal noch nachüberlegen.
War es der Vater von ihr oder war es der Nachbar? Ich meine, das ist schon auch irgendwie eine skurrile Situation.
Völlig krass irgendwie. Ja.
Andere haben geglaubt, dass es ein fremder Täter war. Also wie schon gesagt, ein Räuber oder ein Landstreicher. Einfach deswegen, weil der Hof auch so sehr abgelegen war. Also leichte Beute mehr oder weniger. Ne? Und auch in Verbindung mit diesen Spuren, die von außen, also durch den Wald hin zum Hof gingen. Also es war irgendwie sehr mysteriös.
Ja, oder wie gesagt, halt doch einer aus der Familie, sage ich jetzt mal. Ne? Da weißt du ja auch immer nicht, was dahinter steckt mit Rache, Eifersucht oder Erpressung. Aber das ist jetzt auch schon so lange her irgendwie, das ist alles so verschwommen schon.
Also es konnte sich damals, es gab viele Theorien und es konnte sich nichts beweisen lassen. Der Fall, der blieb und bleibt tatsächlich auch ungelöst.
Ja, das ist krass. Und 3 Tage nach der Entdeckung, also am 6. April dann, kommt der Gerichtsmediziner Dr. Johann Baptist Aumüller aus Neuburg zur Scheune, eben da, wo das Ganze auch passiert ist, und richtet auf dem Hof einen so einen provisorischen Sezier- oder Sektionstisch ein.
Das finde ich krass, so bei Tageslicht eine Obduktion durchzuführen.
Ja, oder
das so. Das war damals scheinbar so üblich.
So, ne? Im Freien einfach,
Das meine ich, ja, genau.
Ja, das passt irgendwie nicht ins Setting, sage ich
jetzt mal. Nee, überhaupt nicht.
Man ist ja sonst immer so nur...
Auch am Ort des Geschehens gleich.
Ja, ja. Naja, ist man halt gleich da, ne?
Ja, ja.
Ja. Und genau, dann hat da eben die Leichenöffnung stattgefunden direkt.
Ja, und man hat dann die Berichte selber, die gibt's so nicht mehr, die gingen dann im Archiv der Staatsanwaltschaft irgendwann bei einem Brand auch verloren. Auf jeden Fall weiß man, dass er eben die Leichen von der Reihenfolge zuerst geöffnet hat. Erst die Cecilia Gruber, also die Oma sozusagen. Dann die Victoria, die Mutter. Dann die 7-jährige Cecilia. Und am nächsten Tag erst die anderen. Und ja, im Endeffekt bei allen wurden schwerste Kopfverletzungen festgestellt, also die gleichen Verletzungsmuster. Die sind alle durch schwere Hiebe auf den Kopf und auf den Halsbereich gestorben.
Ja, die Polizei hat dann natürlich, wie man es dann halt so macht, nach der Tatwaffe gesucht. Relativ lang, also tagelang. Aber da war nichts. Also da schien alles so, als wäre es alles an Ort und Stelle, alles da, wo es immer war irgendwie, was jetzt Werkzeuge angeht oder was weiß ich was, womit man den Menschen umbringen könnte. Keine Sense oder auch kein Beil, da wurde einfach nichts gefunden.
Krass. Ja, und dann müsst ihr euch vorstellen, dann ist ein ganzes Jahr vergangen und 1923 war es dann, ist der Hof abgerissen worden. Das erzählen wir euch später noch, auch die Gründe, warum er abgerissen wurde. Aber beim Abreißen dieses Hofes ist man dann tatsächlich im Dachboden auf etwas Metalleres gestoßen. Eingewickelt in Tücher, sage ich mal. Und da lag eben eine Reuthaue. Das ist so ein landwirtschaftliches Gerät, also eine Hake sozusagen fürs Feld.
Ja, wie so ein bisschen axtmäßig vielleicht.
Genau. Ja. Ja. Wir haben da auch mal ein Bild dargestellt. Guckt mal rüber dann auf Instagram, dann seht ihr das. Genau.
Ja. Und dann wurde eben, wie gesagt, noch bei der Obduktion rausgefunden, dass die dann halt alle durch stumpfe Gewalteinwirkungen umgebracht wurden. Und was auffällig ist, dass halt, wie gesagt, der Täter alle Verstorbenen oder alle Körper von denen mit Heu bedeckt hat. Und auch mit Brettern oder mit Kleidung. Also der hat die so zugedeckt. Mhm. Und das ist ein Verhalten, was auch jetzt im Nachhinein oder heutzutage oft als Zeichen von so einem persönlichen Bezug zu den Opfern interpretiert wird. Also du musst dir mal vorstellen, da ist einer, der bringt dann so viele Menschen um und sorgt sich dann noch um die Verstorbenen. Das ist irgendwie für mich so geisteskrank. So dann das super gemacht. Jetzt noch schön zudecken so ungefähr, ne?
Liegt schon irgendwie nahe, dass er die gekannt hat, ne?
Ja, klar. Aber das finde ich auch so hirnrissig irgendwie.
Ja.
Ne? Sorgt man sich noch drum? Irgendwie, keine Ahnung, das ist so widersprüchlich einfach.
Finde ich auch. Ja. Also völlig schräg auf jeden Fall. Und nochmal kurz zurück zur Mordwaffe. An diesem Metall von dieser Hacke, da war tatsächlich getrocknetes Blut, Reste von den Haaren und es war kein Zweifel, dass es die Mordwaffe war, weil es war auch scheinbar klar, dass diese Waffe dass diese Hacke vom Hof selber stammt.
Ja, genau, und das ist dann natürlich halt ein Hinweis dafür, dass der Mörder sich da ausgekannt hat.
Ja,
naja, aber... War vielleicht doch der Schlittenbauer.
Vielleicht, ja. Lag nahe irgendwie. Aber auch diese Spur ist einfach ins Nichts gelaufen. Diese Reuthaue, wie das heißt, die wandert ins Polizeilager und es bleibt weiterhin oder es blieb weiterhin die Frage, wer hatte sie in der Hand, als das Blut floss?
Ja, das ist krass. Und man wird es halt wahrscheinlich auch nie rausfinden. Ja, weil es halt einfach schon so lange her ist. Jetzt fast 100 Jahre später, stimmt, das war ja jetzt dann vor fast genau 100 Jahren, ne?
Mhm.
Ist das immer noch irgendwie ein Rätsel? Die Ermittlungen gingen dann von 1922 bis 1931.
Das ist lang.
Das ist heftig, Jahre. Das ist ultra lang. Wurde dann nochmal 1951 nochmal aufgenommen. Aber kam jetzt nicht mehr wirklich was raus. Wie gesagt, der Hof wurde dann abgerissen, weil der dann irgendwie damals halt als verflucht galt, wurde gemieden, keiner wollte dahin. Und jetzt steht an der Stelle vom Haus nur noch ein Gedenkkreuz. Das ist krass. Manche sagen aber, wenn der Wind dreht, dass man dann das Knarren von diesen Scheunentoren hört.
Ja.
Auch krass. Mystisch. Ich glaube, da würde ich es mal hinfahren sogar.
Das habe ich mir auch gedacht, weil es ist von uns ja nicht weit.
Nee, wenn man mal irgendwie wieder in der Gegend ist, wenn man da nach München oder wohin fährt.
Genau, ja. Ich habe bei Google geschaut, ich mache euch einen Screenshot, schaut mal rüber auf Instagram, da sieht man dieses Gedenkkreuz. Ja, wer da vielleicht mal vorbeifahren will, wobei ich muss sagen, an der Stelle, ich will auch nicht Werbung dafür machen, weil die Leute dort, die haben das tatsächlich auch...
auch heutzutage noch.
Die haben das gar nicht so gerne, ja.
Das will ich jetzt aber trotzdem mal hier parallel einmal...
Google du das mal.
Ja, Gedenkkreuz.
Schau mal nach, ja. Ganz kurz noch zu dem Nachbarn, zu dem Lorenz Schlittenbauer. Der hat nämlich dann 1954 mit seinem Sohn zusammen eine Kapelle im Ort errichten lassen. Und es wurde gemunkelt, dass er diese Kapelle halt einfach als Wiedergutmachung dort hat bauen lassen.
Krass.
Das finde ich schon auch krass. Die Kapelle, die sieht man auch. Ja. Kann man bei Google auch nachschauen, sind auch Fotos mitzusehen. Könnt ihr gerne selbst mal bei Google schauen. Und neben der Kapelle steht ein Schild und die nimmt auch Bezug auf diese Tat. Also man sieht schon, dass das noch sehr präsent ist. Und wir haben uns dann auch überlegt bei der Recherche, okay, was macht sowas mit einer Bevölkerung? Vor allem, das ist ja total ländlich dort in Bayern. Ja, das ist nicht irgendwie in der Großstadt, wo man damals auch schon hätte sagen können, naja, gut, es passiert halt irgendwie. Sondern die Leute, die waren ja völlig unter Schock gestanden. Mhm. Die hatten absolute Angst. Krass. Hat noch irgendwie so das Gefühl, nicht mal mehr auf dem Land ist man sicher. Dass sowas in der Großstadt passieren könnte, das war ja damals auch schon irgendwie klar. Ne?
Ja.
Aber nicht mal mehr da ist man sicher. Die haben die Türen nachts verriegelt, was damals gar nicht so üblich war. Viele haben sich Hunde angeschafft tatsächlich. Ja. Und dann ist auch so ein Zwiespalt entstanden. Auf der einen Seite wollten sie dann mehr Kontakt zum Nachbarn haben, um sich gegenseitig zu schützen und zu helfen auch.
Mhm.
Auf der anderen Seite haben sie sich aber auch abgeschottet und hatten tiefstes Misstrauen wieder zum Nachbarn, weil das hättest du ja auch du sein können, so
ja,
ungefähr.
Ja, ja, ja.
Also, das ist ganz krass. Es sind Freundschaften zerbrochen und Familien haben angefangen, sich auch gegenseitig zu meiden, ja, und keinen Kontakt mehr zu haben. Und irgendwann haben sie dann auch begonnen oder haben sie angefangen, dieses Thema nur noch hinter verschlossener Tür oder hinter der Hand irgendwie zu besprechen. Die waren da einfach auch müde, weil es kamen tatsächlich auch immer mehr Fremde und Interessenten, die da extra hingefahren sind.
Ja.
Deswegen habe ich vorhin gesagt, fahr da nicht hin.
Ja.
Also deswegen. Und haben da gefragt. Und da waren sie dann wirklich auch abweisend und verständlicherweise und wollten da einfach gar nicht mehr drüber sprechen. Ja.
Ja, krass.
Auf jeden Fall, dieser Name Schlittenbauer, den es bis heute auch gibt, der ist seitdem sehr belastet, einfach weil da halt so der Verdacht war, dass der das vielleicht war. Ja. Also ganz krass. Es gab 6 Tote damals in der Nacht. Es gab keine Gerechtigkeit. Es gab keine Antworten auf all die Fragen. Ja, es bleibt einfach nur ein Name, und zwar Hinterkaifeck und dieses Gedenkkreuz. Das ist eine krasse Geschichte, die wir euch heute erzählt haben.
Ich
hoffe, es hat euch interessiert.
Spannend auf jeden Fall. Krass, dass man es auch wahrscheinlich nie erfahren wird, was da genau passiert ist. Genau. Wenn ihr Theorien habt, dann schreibt sie mal in die Kommentare.
Ja.
Und dann hören wir uns nächsten Samstag wieder mit der neuen Folge.
0 Uhr sind wir wieder am Start.
Genau. Und dann bis dahin.